Dritte kommt man auf die Idee, ein Jahr lang Bikepacking zu machen und dabei noch zu arbeiten.
Zusammengemischt hatte ich dann so einen Duschmoment im August morgens und habe gesagt, ey, weißt du was, du machst Vanlife ohne Van. Ja, du setzt dich aufs Fahrrad und du fährst einfach mal. Ich bin 13.000 Kilometer in dem Jahr ungefähr gefahren. Ich hatte ein Systemgewicht von 180 Kilo. Alles dabei gewesen, um bis minus 15 Grad irgendwie draußen zu schlafen, bis minus 15 Grad draußen rumzulaufen und bis minus 15 Grad irgendwie Fahrrad zu fahren.
Und wir haben jetzt Gunnar Fehlau bei uns im Interview und er wird uns erzählen, wie das mit dem Workpacking läuft.
Workpacking ist geil, ist geil.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Höfner.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 65 von Bikers Paradise Podcast. Heute geht es um ein ganz, ganz großes Abenteuer, was wir beide nicht erlebt haben, aber unser Interviewgast. Vielleicht als erste Frage, Alex, wie lang war deine längste Tour? Bei mir waren es, glaube ich, so 9 oder 10 Tage mit draußen pennen.
Ja, die längste Tour, Bikepacking, das sind dann immer Reiseradtouren, ne? Da war ich auch schon mal 6 Wochen unterwegs irgendwie.
Auch nicht schlecht.
So, was ist Bikepacking?
Ja, das ist.
Was ist Bikepacking?
Und unser Gast unser Interviewgast, der stellt das natürlich auch in Frage, ne? Was ist Bikepacking überhaupt? Wir reden jetzt nämlich mit einem Mann, der das alles auf die Spitze getrieben hat und auch treibt. Er hat das mit einem Lastenrad gemacht, ein Jahr lang, 13.000 Kilometer und hat dabei auch noch gearbeitet. Gunnar Fehlau ist in Dortmund geboren, ist Journalist, Buchautor zum Thema Fahrrad und er hat den PDF, den Pressedienst Fahrrad. Das ist, könnt ihr euch so ähnlich vorstellen wie die dpa oder also der Deutsche Pressedienst oder Reuters, also eine Redaktion, die in Deutschland Nachrichten, Beiträge, Infos an andere Redaktionen liefert. Und wir haben jetzt Gunnar Fehlau bei uns im Interview und der wird uns erzählen, wie das so ist, wenn man, du hast ein schönes Wort dafür mir gesagt. Wie heißt das?
Workpacking.
Wie das mit dem Workpacking läuft.
Workpacking ist geil.
Hier ist Gunnar Fehlau.
Unser Gast im Paradise.
Sag mal, wie bitte kommt man auf die Idee, ein Jahr lang Bikepacking zu machen und dabei noch zu arbeiten vom Fahrrad aus?
Der kurze Weg ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man da nicht drauf kommt. Das wäre die kurze Variante. Also das hat natürlich immer irgendwie dann im Rückblick hat es ja eine Zwangsläufigkeit, quasi so ein roter Faden. Unterwegs ergibt sich das natürlich nicht so zwangsläufig. Wir müssen uns natürlich zurückerinnern. Ich bin im August 22 auf die Idee gekommen. Da waren wir noch mitten in diesem ganzen Corona-Shaky-Ding und viele Reisen nicht gereist, viele Leute nicht getroffen, alle sind die Zoom-Kacheln leid und wollen wieder raus. Und ich hatte so ein, wie viele andere auch, so ein Riesendefizit an unterwegs sein, an irgendwie Leute treffen, an Orte besuchen. Gleichzeitig, und das ist natürlich auch meine Einladung für einen Karlauer, war klar, ich werde 23,50, irgendwie Hashtag Midlife Crisis. Papa will's noch mal wissen und der eine kauft sich eine Harley, der andere kriegt eine 20-jährige Freundin und ich habe mir gedacht, machst du mal irgendwas Verrücktes und Großes. Und dann war bei uns auch familiär so, dass diese Nest, wir sind eine Viererfamilie, Zeit einfach rum war. Die Kinder sind zum Studium beide ausgezogen, quasi zeitgleich. Und damit war klar, dass so dieses Familiending, was 20 Jahre so eine feste Größe war, sich jetzt irgendwie verändert. Und das ist schon wichtig, wenn du Dinge beurteilen willst, ist ja immer gut, aus der Situation rauszugehen. Also zu fragen, wie will ich eigentlich in Zukunft leben? Klingt so hochgestochen, aber ist es ja dann am Ende. So, also der Dreiklang war es irgendwie und dann kam als Viertes dazu und ich will keinen für seinen Lifestyle oder so dissen. In meiner Bubble sind während Corona halt tonnenweise diese ganzen Vanlife-Fotos aufgetaucht und jeder Kumpel und jede Freundin, die nicht bei 3 auf den Bäumen war, hat sich irgendwie gefühlt ein T1234567 gekauft. Irgendwie ist in die Rabatten gefahren und hat da gepostet und ich habe die Bilder immer gesehen und dachte mir, Und habe vor meinem geistigen Auge eigentlich sofort das Fahrzeug daraus gepixelt und ein Fahrrad reingepixelt und mir gedacht, ja, das ist ja ein cooler Ort, da mit dem Fahrrad, das wäre ja nett. Und das alles zusammengemischt, hatte ich dann so einen Duschmoment im August morgens und habe gesagt, ey, weißt du was, du machst Vanlife ohne Van. Ja, du setzt dich aufs Fahrrad und du fährst einfach mal, oh, wie geil ist es? Das ist ja eigentlich die letzte Bastion des Autos, irgendwie, wo jeder sagen würde, dafür brauchst du unbedingt ein Auto. Und dann habe ich erst gedacht, naja, machst du das mal im Sommer ein paar Wochen oder so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn du das machst, dann sagt dir jeder, ja, aber im Winter brauchst du das Auto dann doch wohl. So, also dann habe ich mich selber ins Abseits gespielt und gesagt, na gut, komm, dann reden wir nicht drum herum, machst es ein ganzes Jahr und bin damit so ein, zwei Tage schwanger gegangen, wie man das so sagt mit Ideen. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und danach...
Hat die getrennt?
Nee. Der Witz ist naheliegend. Aber ich meine, die hat am Ende das Gleiche gemacht wie ich. Die hat 20 Jahre irgendwie Vollgas gegeben mit Kindern, mit Haus, mit irgendwie sich selbstständig machen. Und wenn man ehrlich ist, hat die auch mehr Care-Arbeit gemacht als ich. Die war genauso ausgelaugt, sage ich mal, und genauso müde und alle wie ich von diesen 20 Jahren. Und hatte natürlich auch das Bedürfnis, mal irgendwie den Akku vollzuladen und sich zu überlegen, so und wie jetzt. Die hat etwas lapidar und salopp, wenn man es paraphrasiert, könnte man sagen, die hat gesagt, ja, ist eine geile Idee, weil dann kann ich ja ein Jahr lang alleine leben, ohne dass ich ausziehen muss und ohne dass ich mich trennen muss. So. und das klingt jetzt böse im ersten Moment, aber das war aber eher herzlich und gemeint, cool, so Aikido-mäßig, die Energie, die da ist, aufnehmen und gut umlenken. Also die hat gemerkt, dass ich irgendwie Bock habe, mal wieder sehr zeitautonom unterwegs zu sein, mal zur Ruhe zu kommen und mal mein Ding zu machen, ohne mich aus Verantwortungen und ohne mich aus Geflechten rauszuschneiden. Und hat das für sich direkt so aufgenommen. Und dann haben wir vereinbart, dass wir uns mindestens einmal im Monat für ein Wochenende sehen. Und wir haben beide dran gearbeitet, dass es dann öfter passiert. So.
Ja, okay. Ja. Ja, Glückwunsch, dass du so eine coole Frau hast.
Ey, finde ich auch.
Also mega, total. So eine Partnerschaft, da träumt man auch von.
Ja, ich meine, oh gut, jetzt können wir natürlich direkt, wir können das irgendwie an der Oberfläche beantworten und irgendwie uns da so Blumensträuße hin und her reichen. Also wenn man mal ehrlich ist, ich bin nicht mehr der ich vor 20 Jahren war. Und da bin ich auch froh drum, an einigen Stellen. Mein Antritt von damals, den hätte ich noch gern. aber an einigen Stellen bin ich doch, denke ich, dass ich eine Entwicklung genommen habe, die jetzt nur nicht nur zum Nachteil war und dass ich die Welt heute anders sehe als früher und mich in ihr bitte auch anders verhalte als vor 20 Jahren. Das Gleiche hat ja meine Frau auch gemacht. So, das heißt, man ist ja nicht mehr mit dem gleichen Mensch zusammen. Am Ende ist es ja gar nicht mehr die Beziehung, die wir mal hatten, sondern da haben sich Leute transformiert und weiterentwickelt über die Zeit in unterschiedlichem Tempo, schlimmstenfalls in unterschiedlichen Richtungen. Deshalb fangen ja Leute so total verliebt an und wenn du sie dann in den Scheidungsgesprächen oder in der Kneipe nach der Scheidung triffst, dann haben die für einen Menschen, den sie mal geliebt haben, nur manchmal nur noch wenig liebevolle Worte. Ja. Und dann frage ich mich immer, komisch, diesen Mensch fandst du mal fantastisch. Was ist passiert? So, und ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass im Radsport würde man sagen, dass wir uns nie gegenseitig aus dem Peloton rausgefahren haben, sondern dass wir irgendwie immer so Abstand hatten, dass wenn der eine mal einen Gang rausgenommen hat, der andere wieder ranrollen konnte und dass wir ab und zu mal genau in dem Moment, wo die Tempofestigkeit des einen oder die, keine Ahnung, die Aerodynamik der anderen vonnöten waren, wir uns eigentlich immer wieder zusammengefunden haben. Da kann ich nur demütig und dankbar für sein und da kann ich auch sagen, das ist das, was man vielleicht damit beschreibt, wenn man sagt, Beziehung ist Arbeit. Ja. Aber das gibt auch keine Gewähr darauf, was morgen ist. Gar keine Frage.
Ja, klar. Sag mal, wie plant man denn so ein riesengroßes Mammutprojekt? Ich meine, ein Jahr lang unterwegs sein, wenn man bei dir bei Instagram reinschaut, dann sieht man, dass du mit verschiedenen Fahrrädern auch unterwegs warst, mit verschiedenen Setups in verschiedenen Ländern, verschiedene Untergründe. Wie plant man so ein Mammutprojekt?
Ich bin mit meinem eigenen Rad unterwegs gewesen. Ich habe auch mal auf anderen Rädern gesessen, aber grundsätzlich war ich mit meinem Cargo-Bike unterwegs und habe hier und da mal aus Kontexten heraus ein anderes Rad benutzt oder andere Räder benutzt. Also das war schon prinzipiell von den 353 Tagen bin ich an 330 Tagen auf meinem Rad gefahren. So, ich war mal eine Woche mit meinem Sohn. Wie erholt man sich von Workpacking, indem man mit seinem Sohn immer ein Bikepacking macht?
Klar.
Logisch, obviously, war ich mal eine Woche auf dem Gravelbike unterwegs. So, und ansonsten waren das immer nur so kleine Tagesausflüge auf anderen Rädern. Ja, wie plant man das? Also, ich hatte mir dann so ein paar Gedanken gemacht. Ende August habe ich, wie gesagt, mit meiner Frau gesprochen, Mitte September dann mit meinem Team. Und dann war klar, die Sache steigt. Nur wenn man überlegt, Mitte September zu sagen, ich fange an zu planen, um Anfang Januar unterwegs zu sein, das ist gelinde gesagt eine ambitionierte Vorlaufzeit. So. Und ich habe gnadenlos die Karte Erfahrung gespielt an der Stelle. Und natürlich auch die Karte Kontakte. Es ist ja völlig klar, dass man zu dem Zeitpunkt, wenn man irgendwie einfach hätte bei irgendeiner Company oder so auf der Null eingewählt, um zu sagen, ich mache da was Spannendes, kann ich mal mit jemandem sprechen, der irgendwie, dann wäre man da nicht weit gekommen.
Wird aufgelegt.
Ich wiederum habe Handynummern und duze Leute, die ich seit vielen Jahren kenne. So, und da muss man auch direkt nochmal ganz klar sagen, das Ding, was ich da gemacht habe, ist natürlich auch ein so krasses Privilegien-Bingo sondergleichen. Da muss ich mir ganz klar sein, dass nicht viele Parameter anders sein müssten, dass so ein Ding nicht in der Art und Weise funktionieren könnte oder würde. So. Und das fängt mit diesen Branchenkontakten zu einer Zeit, wo wirklich viele Dinge nicht lieferbar waren und. Damit fängt's an und hört bei weiß, männlich, cis, irgendwie Mitte 50, Akademiker und zwei, drei anderen Parametern auf.
Wobei haben dir deine Branchenkontakte geholfen?
Naja, einfach um in der Zeit überhaupt Rädermaterial zu kriegen. Also ich hatte so, um auch Kontakte zu kriegen, so ein Projekt, also das kostet ja auch Kohle, so ein Projekt, da brauchst du an der einen oder anderen Stelle ja auch mal Produkte, die es so vielleicht noch gar nicht gibt. Dass okay. du mal, ich habe diverse Prototypen getestet oder Material früher bekommen. Ich bin den H-Mac Cargo Bike Motor von Brose, der im März gelauncht wurde, den habe ich im Dezember mir ins Rad eingebaut. So, und musste halt irgendwie ganz viel fiesen Papierkram unterschreiben, dass ich keinem sage, was ich da unter der Haube habe.
Der war dann so abgeklebt.
Nee, der ist ja, nach außen hat er ja keinen Unterschied. Das ist ja zu 90% Software und ich sag mal im Innenleben. So, ich bin den einfach gefahren und habe keinem gesagt, dass ich da eben schon ein Produkt fahre, das erst ein paar Monate später rauskommt. So, die waren kreuzfroh, dass sie nochmal jemanden hatten, der wirklich hardcore irgendwie und ungeschönt getestet hat, was ja für so Softwareversion 1.1, 1.25 immer ganz gut ist, so kleine Fehler aussteuern. Und ich war kreuzfroh, dass ich einen Motor hatte, der für das Spiel, nämlich Cargo Bike, genau abgestimmt war. So, also da helfen mir Branchenkontakte und natürlich helfen mir die Kontakte über den Pressedienst Fahrrad auch, dass wenn man irgendwie ein Presseevent macht, ich fahre jetzt los, dass dann da halt auch was los ist. Wir wissen ja immer, wie so Credibility vom Absender ist ja auch immer ein Thema. Die habe ich bei verrückten Fahrradkram, habe ich die in gewisser Weise mir über die Jahre erarbeitet.
Jetzt hast du ja quasi komplett Wohnumfeld dabei gehabt, Camping, alles und aber auch nochmal Büro, also im Prinzip mehrere Zimmer sozusagen, wie es gibt ja so dieses Bild von deinem Lastenrad voll mit roten Ortliebtaschen.
Genau.
Und wie hast du dich da organisiert?
Die ganze Tour war eine einzige Enttäuschung. So, und zwar in dem ureigentlichen Wortsinn zu sagen, ich habe bemerkt, dass ich eine Täuschung aufgesessen bin und korrigiere das. Das hat auch mit Planung und Vorlauf zu tun. Wenn man, wir machen beim Pressedienst Fahrrad ja auch viel so Serviceartikel, 10 Tipps zum XY, 5 Sachen, die du nicht irgendwie, die du wissen musst. Und wenn wir so die 10 Standardtipps für Radtouren schreiben, fahre auf dem Fahrrad, fahr dich gut ein, benutze keine Ausrüstung, die du nie vorher benutzt hast, mach eine Packprobe, mach eine Proberunde und irgendwas. Von diesen 10 Dingen habe ich 9 Latten gerissen. So. Weil es einfach aus Gründen nicht ging. Ich bin das erste Mal im Original-Setup wirklich von mir hier vor der Tür zur Radbahn, zur Abschlussrunde, zum Pressetermin gefahren. Ich bin keinmal vorher mit dem Original-Setup gefahren, weil die letzten Sachen kamen per Express irgendwie am Vortag um 12 Uhr an. So, ich habe alle Ausrüstung zwar einzeln getestet, aber so nie im Verbund. Ich habe das Rad, bin ich 25 Kilometer vorher gefahren. Da habe ich halt so gnadenlos auf Erfahrung gespielt, dass ich gesagt habe, gut, du hast ja in den letzten 30 Jahren so viel hunderte von Testrädern auf dich eingestellt, dann weißt du, wenn du dich auf ein Rad setzt, ob das grob klappt oder nicht. So, und habe dann auch ganz systematisch in den ersten 3-4 Tagen einfach die Feinjustage vorgenommen. Und das konnte ich auch tun, weil ich sowas auch schon viele Male gemacht habe. Das hätte ich aber jemanden Außenstehenden, der irgendwie neu im Fahrradgame ist, dem hätte ich das so auf keinen Fall empfohlen. So, und ich habe eine Menge Fehler gemacht. Ja, und die musste ich nachjustieren. Zum Beispiel beim Gepäck. Ich habe gedacht, ach, mache ich das wie zu Hause und packe mir einfach, hab für jedes Zimmer quasi eine Tasche.
Ja.
So, in einer Tasche war das Zelt, in einer war das Schlafzeug, in einer war irgendwie Klamotten, in der anderen war irgendwie Küche, in der anderen war irgendwie Arbeitszimmer und so. Ist aber total bescheuert.
So. Warum?
Kann ich dir sagen. Die Rackpacks sind ja geile Taschen und du hast ja so, die rollst die zu, machst zwei Schnallen und dann hast du ja noch diese Außenschnallen. So, das heißt, vier Schnallen und ein Rollverschluss, um an eine Tasche zu kommen. Hast unten drei, oben drei. Das heißt, das Ding ist wie so eine schlecht geschnittene Berliner Altbauwohnung. Viele Durchgangszimmer. Das heißt, wenn ich an die untere, mittlere Tasche wollte, musste ich oben zwei Taschen wegmachen, vier Schnallen wegheben, dann unten vier Schnallen aufmachen, um ranzukommen. Jetzt stehst du da und wenn du an der Tür zu Hause stehst und sagst, Mist, meinen Schal vergessen, dann gehst du einfach zur Garderobe, nimmst dir den Schal und bist raus. Dauert zwei Sekunden. Wenn ich sage, oh Mist, Mütze vergessen, unten rechts, mache ich vier, acht, zwölf Schnallen auf, bevor ich diese Mütze habe. Da werde ich wahnsinnig.
Was war die Lösung?
Die logische war eine chaotische Lagerhaltung, wie man das so in der Logistik nennt, beziehungsweise eine Lagerhaltung und eine Packen nach Nutzungshäufigkeit und Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ich habe dann irgendwann so ein Grundschema gehabt und danach quasi jeden Tag anders gepackt. Also, wenn die Nutzungswahrscheinlichkeit für dein Schlafsack oder dein Zelt geht auf null runter, wenn du weißt, dass du abends beim Kumpel in der Wohnung schläfst. Dafür geht die Nutzungswahrscheinlichkeit von ich wasche was deutlich höher. So, das heißt, ich habe jeden Tag anders gepackt und das hat zu so lustigen Kombinationen geführt, dass das Laptop direkt neben der Zahnbürste war, weil die mittlere zentrale Tasche, da waren alle Wertsachen drin, die hast du also immer abgenommen, wenn du einkaufen warst oder wenn du irgendwo warst. Und das Letzte, was du machst, wenn du das Haus verlässt, ist dir die Zähne putzen. So, das heißt, die Zahnbürste war da, wo das Laptop ist, weil die Nutzungswahrscheinlichkeit irgendwie, dass man es schnell nochmal macht. So, und die Stirnlampe ist zum Beispiel, die war im Sommer irgendwie etwas tiefer weiter unten, weil klar, du bist im Lager und dann brauchst du die erst. Und im Winter war die wirklich im Handschuhfach, weil man gesagt hat, ab 16 Uhr, wenn du einen Platten oder irgendwas hast, brauchst du die Stirnlampe.
Ja. So. Das hört, also ich kenne das so von Touren, dass man ja wirklich, wenn man irgendwo ankommt, fast eine Stunde zu tun hat, bis alles irgendwie aufgebaut ist und man was gegessen hat. Und genauso, wenn man aufbricht. Es hört sich bei dir so an, als wenn das noch viel, viel länger gedauert hat. Was hattest du so an Zeiten, um in Gang zu kommen zum Beispiel?
Ja, da kommt der nächste große Fail. Ich habe ja dieses wirklich schöne Instagrammable Tipi gehabt mit dem Titanofen. Ja, und dem, also so ein Winter-Tipi. Da steht in der Bedienungsanleitung irgendwie für den Aufbau 2 bis 3 Personen notwendig. Und da meinen die nicht gespaltene Persönlichkeit mit, da meinen die physische Person.
Ja, ja.
So, ich hatte mir da einen coolen Move überlegt, wie ich das alleine hinkriege. Braucht aber trotzdem irgendwie eher 20 Minuten, bis das wirklich solide steht, als irgendwie 5 Minuten. Und bei dem Titanofen genauso. Du hast ja diesen Schornstein aus Titanfolie. Den rollst du auf der Schmalseite für den Transport und rollst ihn auf der langen Seite, um einen Kamin rauszumachen. Und im Internet gibt es bei dem Herstellervideo eine Fachkraft, die das in einer eleganten, kaum 15-sekündigen, durchgehenden, flüssigen Bewegung macht. So, bei mir hat das eine Viertelstunde gedauert und das Ding hat Beulen und ich einen Wutausbruch. So, das ist so ein bisschen wie die Leute mit dem Zauberwürfel. Ich habe in meinem Leben nie einen Zauberwürfel irgendwie hinbekommen, ja. Und es gibt Leute, die machen das in 8 Sekunden. Bei mir war das immer so, dass ich nach einer halben Stunde eine Ecke rausgebrochen habe und dann habe ich die Würfel wieder zusammengesetzt, das funktioniert, habe gesagt, Felo, du machst lieber ein anderes Spiel, aber das ist nicht gut für dich. Und das hat in der Summe dafür gesorgt, dass ich 45 Minuten bis eine Stunde gebraucht habe, bis überhaupt dieses Basic-Zelt-Ofen irgendwie steht. So, das ist auf 2 Ebenen doof, auf 3. Zeit, auskühlen. Und wenn du da stehst, stehst du da. Was ich sagen will, ist, wenn ich die Idee hatte, morgens im Zelt zu arbeiten mit Internet, ja, was ist denn, wenn du abends auf einmal feststellst, den Spot, den du dir anvisiert hast, da ist kein Internet. Da schläfst du doch keine Sekunde ruhig. wenn du am anderen Tag Internet brauchst. So, das heißt, das habe ich relativ schnell eingesehen, dass das totaler Bullshit ist. Jedenfalls war ich kreuzfroh, dass ich über Kontakte, da sind wir wieder bei den Privilegien und den Kontakten, eine Kollabo mit Globetrotter hatte. Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, hey Leute, das Zelt, das ich mir selber gekauft und ausgedacht habe, das funktioniert irgendwie nicht. Was würdet denn ihr tun? Und dann konnte ich einfach netterweise irgendwie Anfang Februar in Frankfurt in den Globetrotter reinrollen und mir irgendwie alle möglichen Zelte angucken und konnte dann mit einem neuen Zelt da rausrollen. Das heißt, ich habe diesen Ofen einfach rausgeworfen, hatte ein freistehendes, sehr, sehr sturmfestes, stabiles, geräumiges, für eine Person super geräumig, für zwei Personen tight Kuppelzelt und habe gesagt, so, das Arbeiten im Zelt, das vergisst du mal, aber du hast jetzt ein Zelt, das überall steht, selbst wenn du keine Heringe in den Boden kriegst, das, wenn du Heringe benutzt, echt sturm und sicher ist, das sehr schnell aufgebaut ist. So, das heißt, ich habe gar nicht mehr probiert, im Zelt zu arbeiten oder so, sondern ich war in der Lage, im Prinzip statt in einer Stunde mein Setup da stehen zu haben, in nicht mal 15 Minuten von ich bin angehalten bis im Zweifelsfall ich liege im Schlafsack. So, das hat mir unglaubliche Flexibilität in der Ortswahl gebracht und im Tempo und hat mich zu einem riesengroßen Freund der Landbäckerei gemacht, die einfach super sind und die oftmals auch gutes Netz haben, die guten Kaffee haben, die, wenn da nicht gerade eine Trauergesellschaft ist oder der Kegelclub oder der 75. Geburtstag von Erna P. gefeiert wird, dann haben die in der Regel auch immer ein Plätzchen für jemanden, der da arbeitet und meist kann man sein Rad im Blick behalten und meist kann man auch einen Akku laden.
Hattest du mal einen Unfall? Vorhin hast du gesagt, einen Plattenflicken. Wie oft hattest du einen Platten oder ein technisches Problem?
Das kann man jetzt auf zwei Ebenen betrachten. Ich bin 13.000 Kilometer in dem Jahr ungefähr gefahren. Ich hatte ein Systemgewicht, Trockengewicht nenne ich das mal, also Menschmaterial ohne irgendwie Verpflegung von 180 Kilo. Also ich irgendwie um die 90 Kilo, das Fahrrad irgendwie 30 Kilo und irgendwie 50 Kilo, 40 Kilo im Sommer, 50 Kilo im Winter an Ausrüstung. Das klingt erstmal viel, aber du musst überlegen, das ist ein kompletter Hausstand. Also da ist von der Apotheke bis zu Klamotten alles dabei gewesen, um bis minus 15 Grad irgendwie draußen zu schlafen, bis minus 15 Grad draußen rumzulaufen und bis minus 15 Grad irgendwie Fahrrad zu fahren. Und auch bei 2 Grad im Nieselregen genau das Gleiche zu tun.
Also du hattest von Anfang an alles dabei, weil es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, irgendwie mal dein Zuhause bei der Halbzeit mit einzubauen, um dann den Saisonwechsel schnell mal umzupacken.
Das habe ich gemacht, aber da ich am 2. Januar los bin, musste ich ja wintertauglich sein, erstmal bis in den April rein. Und dann habe ich natürlich die Hardcore-Winterklamotten und das Hardcore-Winterzeug habe ich irgendwie Anfang April beim Treffen mit meiner Frau einfach einen Ausrüstungswechsel gemacht. Und dann im Oktober habe ich es wieder zugeladen oder im September, Ende September. So, und einmal hat es mich auch richtig hingehauen, das war 2. April oder so oder 3. April, habe ich gedacht, es war eine Pfütze oder es sei eine Pfütze, war aber gefroren und habe mich da relativ spontaneously lang gemacht. Bisschen Schürfwunde, bisschen Prellung, nichts Schweres, nichts Schlimmes, ein paar Riemen durchgerissen, aber keine Tasche gelöchert. Also alles im grünen Bereich. Und trotzdem war es natürlich nochmal der Hinweis darauf, wirklich vorsichtig zu fahren und vorsichtig unterwegs zu sein. Das war okay. Ansonsten, ich hatte ein paar ominöse Platten, die sich später erklärt haben, warum ich die hatte, weil die Felge auf einer Länge von 8 Ventillöchern angerissen war und sich das Alu dann durchs Felgenband gebohrt hatte. So, das habe ich festgestellt, nachdem ich kurz davor in den Vogesen mit 85 km/h die Berge runtergebügelt bin. Das war vielleicht der spektakulärste Defekt. Alles andere würde ich sagen, dass es mit dem also es gibt ja im Produktmanagement ja diesen Spruch, anzunehmender Fehlgebrauch. Mit welchen Dingen muss ich rechnen, dass die Leute mit Ausrüstung machen, für die sie zwar nicht bestimmt sind, aber was erwartbar ist. Also wenn ein Kinderrad einen Gepäckträger hat, dann muss ich damit rechnen, dass so am Spielplatz das eine Kind zum anderen sagt, setz dich drauf. So, bei einem Trekkingrad für Erwachsene, das muss nicht automatisch so stabil sein, dass dein Erwachsener draufpasst, weil dann muss der vorne oder die vorne sitzt, sagen, hör mal zu, das ist kein Tandem, du kannst dich nicht draufsetzen. Bei einem Kinderrad ist das anzunehmender Fehlgebrauch. So, was ich da gemacht habe, war an vielen Stellen mindestens anzunehmender Fehlgebrauch, eher noch mehr. So, in der Dauerbelastung, in der Frequenz und irgendwie. Und ich bin ja genau durch die Raster gefallen. Für die Bikepacking-Leute war meine Belastung zu intens und zu lange, ja, für dieses super durchgetunte, leichte Wettkampfmaterial. Für die Trekking-Leute war es zu glamping und für die Vanlifer war ich viel zu stark auf Gewicht aus. So. Das heißt, ich bin an vielen Ausrüstungskategorien einfach so zwischen den Stühlen gesessen und habe gesagt, okay, jetzt gucke ich mir, jetzt nehme ich mir mal das Geeignetste und guck mal. Und bei den leichten Sachen, die haben dann alle irgendwie am Ende raus gezeigt, dass sie doch vielleicht ein bisschen zu leicht waren. Und die schweren Sachen haben zwar funktioniert, aber mich bis zum Ende geärgert, dass sie so schwer waren.
Sag mal so die Top 3 von dem Equipment, wo du sagen würdest, das ist jetzt jedes Mal dabei oder muss, war einfach grandios.
Also sag mal so, was mir den Arsch gerettet hat, in Anführungsstrichen. Das eine ist, ich hatte von Brose einen Prototypen, dass ich den Akku vom Rad zum Laden von USB-C und USB-A-Bauteilen nutzen kann. Zu Deutsch, ich hatte 4 Akkus mit, ich hatte 2600 Wattstunden Powerbank mit. So, um das mal so rum zu vergleichen.
Ein Kraftwerk.
Damit kann man gut arbeiten.
Richtig. So, das heißt, und umgekehrt, ich hatte halt 4 Akkus zum Fahren mit. Ich konnte also 4 bis 5 Tage voll autark stromtechnisch unterwegs sein. Das war der Burner. Weil ich teilweise dann wirklich so im Steigerwald auf einem Trekking-Campingplatz einfach mal einen Tag länger bleiben konnte, weil ich gesagt habe, okay, du hast schon noch genug Wasser, du hast genug zu essen und du kannst den Laptop 2 oder 3 Mal runterarbeiten, das ist egal, kannst du aufladen. So, ohne diese Akku-Ladetechnologie hätte ich entweder 4 Akkus, nämlich Powerbanks, mehr mithaben müssen. Das wäre echt unhandlich geworden. Ohne die wäre es nicht gegangen. Würde ich als einen klaren Burner bezeichnen. Dann finde ich den Helinox langlehnigen Klappstuhl oder wie immer man das, Campingstuhl, der war super, weil der wirklich bequem war beim Arbeiten und in dem Ding konnte ich wirklich 2 Stunden oder 2,5 am Stück sitzen, ohne Rückenschmerzen zu kriegen und wirklich gut tippen. Weil so schön irgendwie so Picknickbänke sind, aber die sind irgendwie eher für so eine Kaffeepause gemacht und nicht für wirklich lange ordentlich arbeiten. Also das wären die beiden Sachen. Wenn ich jetzt Workpacking nochmal neu denken würde, ich glaube, diesen Klappstuhl würde ich relativ lange sagen, den nehme ich wirklich noch mit. Das dritte ist wahrscheinlich so eine wärmende, was wir ja alle beim Bikepacking dabei haben, so eine isolierende Jacke. Die ist immer wieder Gold wert. Mhm. So.
Du meinst jetzt so eine Down-Jacke?
Ja,
so eine,
genau. Ich würde die in Kunstfaser vorziehen mittlerweile, weil das Handling einfach viel angenehmer mit Kunstfaser ist und das Performance-Gewicht ja auch nach 2, 3 Tagen, wenn da so ein bisschen Feuchtigkeit in der Jacke drin ist, dann hat die Hälfte ihres Gewichtsvorteils gegenüber Primaloft in der Regel eingebüßt. Und ich kann sie umgekehrt einfach in die Waschmaschine stecken oder ganz entspannt über dem Feuer trocknen, ohne dass das irgendwie ist.
Lass mal über Momente reden. Die schlechtesten Momente war wahrscheinlich dieser Sturz oder du hast es gerade gesagt, mit Krankheit dann trotzdem weiterfahren. Was waren denn so ganz, ganz tolle Momente? Das sind ja manchmal so ganze Kleinigkeiten, ne? Du wachst morgens auf, die Sonne scheint, die Wiese ist grün und es plätschert irgendwie ein Bach und die Vögel zwitschern. Was war da so ganz, ganz toll, was dir für immer in Erinnerung bleibt?
Also A ist es natürlich eine krasse Reizflutung gewesen. So, also 353 Tage, 220 Nächte davon draußen, irgendwie viele Leute getroffen und irgendwie, also schon wenn ich sage, ich habe jeden Tag ein gutes Foto gemacht, dann sind das danach 353 Fotos. Das ist ein Dia-Abend, mit dem du die Leute, egal wie geil die Bilder sind, irgendwie relativ schnell langweilst. So geht's mir auch, wenn ich jetzt immer so, mache ich ja spaßeshalber manchmal, dass ich so im eigenen Buch blätter und gucke, was war denn vor einem Jahr? Und dann denke, wow, das war ja auch noch. Das heißt, ich vergesse jetzt ganz viele, viele Dinge vielleicht. Ich will mal vorneweg sagen, das Geilste war zu sehen, dass die meisten Menschen gut sind. Klingt jetzt erstmal bescheuert, aber in diesem weltgeschichtlichen Kontext gerade kann man echt den Glauben an die Menschheit ein bisschen verlieren. Und dann im kleinen 1:1 zu merken, nee, die Leute sind gut, die sind nett, die sind freundlich, die sind einem nicht notwendigerweise total negativ gestimmt. Auch da wieder Vorsicht mit den Privilegien, ich meine, so, ich passe da halt in viele Raster dessen von den Leuten, die irgendwie dann anders behandelt werden, passe ich nicht rein. Aber ich kann es für mich zumindest sagen, ich habe da sehr, sehr viele sehr nette, freundliche, hilfsbereite Menschen erlebt. Und das war erstmal so ein Dauerbeat, den man jetzt nicht zu so einem einzelnen Highlight hoch jazzen kann. Ich sag mal umgekehrt, 5. Juni war quasi der perfekte Tag. Also wenn man so archetypisch einen perfekten Workpacking-Tag skizzieren wollte, dann war der das. Ich habe nachts mit einem Freund irgendwie in der Nähe von Nürnberg bivakiert. Der hatte mich also begleitet. Wir haben irgendwie abends nett getrunken, irgendwie nett in den Sonnenuntergang geguckt. Morgens sind wir zusammen noch nach Erlangen rüber. Haben im Café zusammen gefrühstückt. Dann habe ich den Rechner aufgeklappt oder das Handy mit dem Handy eine Videokonferenz gemacht. Dann kam durch Zufall Jörg Gruner, Freilauf, also alter Fahrradhändler, den ich seit langem kenne, durch Zufall vorbei durchs Café, weil er da in der Stadt wohnt, mit dem Moment geschnackt. Dann irgendwie nochmal 2 Stunden am Rechner konzentriert Dinge weggearbeitet, aufs Rad gestiegen, in Richtung Steigerwald geradelt, spontan an einer Privatbrauerei noch irgendwie lokal das Bier gekauft. Passend vorm Gewitter es noch genau in eine Bushaltestelle geschafft, Gewitter durchziehen lassen, danach über so nasse, dampfende Sommerstraßen irgendwie weiter in die Natur geradelt. Es hatte sich alles wieder schnell abgetrocknet, auf einen Wildtrekkingplatz gehen, mit einer Feuerstelle legal mitten im Wald Feuer machen, den Platz für sich alleine haben, erstmal Feuer gemacht, nett was gekocht, 2 Stunden mit dem Bruder telefoniert, wirklich einfach schön Rad gefahren an dem Tag, Leute getroffen. So, und dann den Rechner aufklappen, irgendwie sagen, okay, Pressedienst Fahrrad braucht noch die Eurobike-Messe-Neuheit-Geschichte. Und dann bis irgendwie 1.30 Uhr in die Nacht am Lagerfeuer irgendwie den Artikel geschrieben, rausgemailt und irgendwie mit Blick in die Glut eingeschlafen und morgens von Vogelgezwitscher aufgeweckt werden, Kaffee machen und aus dem Wald in die Zivilisation fahren. So.
Geil.
Das war der perfekte Tag, wo man ja. So sagt, so. Aber
jetzt kommt der gruseligste Tag.
Ja, das kann ich gar nicht so sagen, weil ich hatte jetzt auch nicht wirklich einen Tag, wo ich gesagt hätte, boah, irgendwie, ich höre jetzt auf.
Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Winter ist hart, ne? Und du bist im Winter gestartet und du wusstest, du musst nochmal in den Winter. Wie war das, das zu wissen? Und hast du mal wirklich gezweifelt an dem Projekt, weil es gerade so eine Phase gab, wo nichts lief?
Also, da sind wir wieder bei den Enttäuschungen und bei den Fehlern. Ja, das war eine ziemlich dumme Idee, am 2. Januar zu starten. Schlauer wäre es, wenn ich es nochmal für ein Jahr machen will, würde ich im Oktober starten, dann startest du so in den Winter rein, kannst dich langsam an die Natur, wie sie langsamer wird, wie sie kälter wird, wie sie ruhiger wird, wie sie an Temperatur abnimmt, reingewöhnen. Und wenn im März die Energie zurückkommt, kannst du mit ihr auch wieder aufblühen und weißt, das war's.
So. ist ganz schön lang.
Ne? Ja, aber dann hast du es hinter dir. So mit Mitte Januar oder Anfang Januar starten. Ich habe immer gewusst, das kann zum Ende nochmal hässlich werden. Und, was soll ich sagen, es wurde zum Ende nochmal hässlich. Also mich hat da nochmal Anfang Dezember wirklich dieser Schnee, der da nochmal so durch die Ostseeregion, Küste und Schleswig-Holstein, was ist das, Brandenburg da oben oder Mecklenburg-Vorpommern?
Beides.
Also nochmal durchging, der hat mich nochmal fies erwischt. Also ich hatte wirklich eigentlich so gedacht, ach, da oben fährst du diese ganzen schönen Radwege und der Reiseverkehr ist durch, der Weihnachtsverkehr ist noch nicht da. Da kannst du so nett da lang cruisen, irgendwie leicht kopiertes Gelände, bisschen mal Ostsee spinksen. So, das Ergebnis war, es war voll verschneit, die Radwege waren nicht geräumt und die Autofahrer haben sich, und das muss ich nicht gendern, die Autofahrer haben sich so benommen, als wäre daneben ein perfekt gestreuter Radweg. So, also ich bin nie wirklich in dieser Woche, ich hatte nie so viel Angst auf dem Fahrrad, wie in der Woche.
Würdest du das nächste Mal vielleicht einfach im Winter dann Richtung Süden fahren? Also raus aus Deutschland?
Also 2 Dinge. Mein Versuchsaufbau war ja, wie ich vorhin schon sagte, wenn man so einen missionarischen Überbau hatte, dann hätte ich ja gesagt, oh, Vanlife ohne Van irgendwie, man braucht auch da kein Auto, es geht anders. Dann muss ich diesen Versuch natürlich auch sagen, Vanlife ist 365, dann muss ich das in Deutschland auch mal im Winter ausprobieren. Ich würde es so nicht nochmal machen. Ich kann mir das aber, wenn man Workpacking erstmal nur als die Idee versteht, eine Gleichzeitigkeit von Arbeit, Alltag und Abenteuer zu generieren und die anderen Parameter als justierbar bezeichnet. Wo schlafe ich, wo arbeite ich? Ich kann mir Workpacking auch genauso authentisch, cool und richtig vorstellen, mit jedem Tag in ein Hotel gehen. Klammer auf, wenn man es sich leisten kann und will. Oder nur Freunde besuchen oder nur Couchsurfing zu betreiben. So, dann würde sich ja die Ausrüstung und die Härte der Aktion schon komplett verändern. So, dann kann ich mir das auch im Winter vorstellen. Weißt du, so bis zum latesten Checkout im Hotelzimmer arbeiten, dann aufs Rad gehüpft und ein Early Check-in, dann bist du so von 11 bis 15 Uhr draußen, da machst du deine Kilometer, schwitzt in einem durch, machst keine Pause, ja, und dann checkst du ein und duscht erstmal warm, ziehst dich an, hey, total geil. So, ich würde es, wenn ich es nochmal mache, deutlich genauer auf die Jahreszeit und wo bin ich unterwegs aussteuern. Ich würde es nicht nochmal jetzt für ein Jahr machen müssen, weil das große Ding hatte ich, aber mein Leben in Zukunft soll schon so sein, dass ich einmal im Jahr 4 Wochen Workpacking mache. Na, geil. Und dann würde ich mir Zeitslots suchen, wo ich keine externen Termine habe und dann kann ich es mir super gut vorstellen, eben, ich sage jetzt mal, jetzt hier Oktober, Ende September loszuradeln, nach Barcelona zu radeln, in 4 Wochen gemütlich an der Côte d'Azur zu arbeiten und irgendwie Espresso an der im Café direkt an der Theke und so. Rechner ausklappen irgendwo am Strandbad in Monaco und dann von Barcelona aus ganz entspannt mit dem Zug zurück, weil für so eine Tour bräuchte ich nicht notwendigerweise wieder ein so großes, schweres E-Cargo-Bike. Da könnte ich mir auch vorstellen, mit einem leicht überladenen Bikepacking-Rad klarzukommen, weil was brauche ich am Ende auf so einer Tour, wenn das Wetter gut ist? Ja. Ich brauche eigentlich nur einen Rechner, ein Headset und meine Bildschirmbrille. Das sind eigentlich die einzigen 3 Bauteile, die ich fürs Workpacking brauche, wenn ich keine Außentermine habe. Wenn ich nicht auf irgendwelchen Konferenzen rumhüpfen muss oder irgendwas, dann kann ich komplett mit dem Kleidungssatz, dann ist das 3 oder 4 Kilo mehr Gewicht als das, was ich bei einer normalen Bikepacking-Tour für eine Woche dabei habe.
Die Route. Wie hast du die Route gebaut? Oder welche Gedanken hattest du da?
Also ich habe erstmal, die Route war auch wieder eine Enttäuschung. Die Route war, der erste Plan war, ich guck mal, wo ich dienstlich sein muss und was ich so besuchen will, hau die Flöcke ein und dann gucke ich mal, was ich davon machen kann und was nicht. Von der Grundthese, dass ich 50 Kilometer am Tag an 7 Tagen die Woche vorwärts komme. So. Das hat an ungefähr keinem Tag geklappt. Ich bin zwischen 0 Kilometer und 173 waren, glaube ich, das längste an einem Tag. Aber als Grundidee war das so und habe die Sachen aneinandergereiht, die auf diese Art und Weise erreichbar sind. Und dann kam die Realität dazwischen. Also ich bin ja in diesem Fahrrad-Medien-Game drin, sage ich mal, etwas verkürzt. Da ist es relativ normal, dass du am Montag einen Anruf kriegst, um am Mittwoch einen Termin am Ende der Republik zu haben. Also da fragt keiner groß, wie man 500 Kilometer an einem Tag zurücklegt. Das wird erwartet, dass man das hinbekommt, wenn das notwendig wird. In meiner Logik sind das aber dann 10 Tage gewesen. Das heißt, ich war 10-mal langsamer als mein berufliches Umfeld auf einmal. Dann habe ich das gemacht, was man normalerweise auch tut, eine Dienstreise, sprich, habe mein Fahrrad irgendwo geparkt, habe mich in den Zug gesetzt, bin irgendwie da hingefahren, habe meinen Kram erledigt, bin mit dem Zug zurückgefahren, habe mich wieder aufs Rad gesetzt, wenn das ging. Ich habe natürlich manchmal probiert, wenn die Leute mir gesagt haben, oh, in 3 Wochen kannst du da irgendwie dies oder jenes tun, dann habe ich schon auf die Landkarte geguckt, kriege ich das untergebracht oder nicht und habe versucht, möglichst viel anzuradeln. Das hat den Stress in die Sache gebracht. Wenn ich das nochmal mache, würde ich mir einen 4-Wochen-Slot ohne Termine suchen und würde auch einfach klar sagen, in diesen 4 Wochen nehme ich keine Termine an. Ende Gelände. Ja, ja. Dann wäre das passiert, was ich eigentlich so als romantische Idee am Anfang gehabt hätte, dass ich so cool Bikepacking, relaxed irgendwie von einem Termin zum nächsten radel und zwischen den Terminen ist alles total entspannt. Also die Realität war, das war eine verdammt stressige Tour. Also sie war sogar krass stressig, weil ich so viele Bälle ständig in der Luft halten musste, damit ich irgendwo bin, damit ich satt bin, damit der Akku voll ist, damit ich halbwegs sauber bin, dass ich Internet habe und irgendwie vorwärts komme und die langfristigen und die strategischen und irgendwie, also das war eine so harte, krasse Schule der Agilität, dass ich jetzt auf eine andere Weise so krass entspannt geworden bin, wenn Dinge nicht mehr so laufen, wie ich es denke, weil ich das jetzt 353 Tage in Extremform, in wirklich krasser Extremform gelebt habe, dass ich jetzt sehr schnell entscheide, welchen Parameter kann ich verändern und welchen nicht. Und die ich nicht verändern kann, die perlen an mir auch jetzt mittlerweile so ab. Und bei denen, die ich verändern kann, bin ich zu sehr schnellen und krassen Entscheidungen bereit.
Sag mal, Gunnar, ich habe im Sommer zweimal zwei Wochen lange Touren gemacht. Ne? Davon war ich allein schon mental so fertig danach, dass ich in ein Loch gefallen bin. Doch, wirklich. Das waren so viele Eindrücke, weißt du, von Mittelmeer bis nach Sachsen-Anhalt hoch und so weiter, dass ich danach einfach irgendwie nicht mehr so richtig ein- und aus wusste. Wie ist das dann nach 353 Tagen? Also klar, das eine ist das Jonglieren von der Arbeit und von diesem ganzen administrativen Zeug, Akkus laden, wo kriege ich Essen her? Aber es sind ja auch die Erlebnisse und die Bilder, die du im Kopf abgespeichert hast. Wie hast du das geschafft, das zu verarbeiten?
Kann ich klar sagen, habe ich nicht geschafft. Nee, also mir ist beim Start erst nach ein paar Tagen aufgefallen, wie unglaublich stressig die letzten Tage, Corona oder meine letzten 20 Jahre oder mein ganzes Leben davor waren. Da bin ich immer noch in der Analyse, was da die Faktoren sind. Wahrscheinlich ist es eine Multikausal. Aber ich bin auch erstmal am Anfang nach ein, zwei, drei Tagen oder nach einer Woche in ein tiefes energetisches Loch gefallen, weil ich auf einmal so isoliert mit mir unterwegs war und so selbstzentriert und so. Und ich gemerkt habe, boah, Alter, was fällt da alles von dir ab? Und das Gleiche ist natürlich auch wieder passiert, als ich auf einmal wieder vermeintlich sesshaft war. Ich habe nachgeguckt, ich war in diesem Jahr noch nicht länger als 6 Tage am Stück in Göttingen. Also so viel zum Thema Sesshaftigkeit. Vielleicht waren es auch mal 7, aber dann war ich krank. Das heißt, ich bin zurückgekommen und das ist so geil. Ich habe ja gedacht, ich hätte unterwegs so romantisch abends im Zelt, Feuer auf dem Titanofen, irgendwie Tasse Tee drauf, sitzte so am Rechner. Naja, dann kannst du ja das Buch schon mal so anfangen zu schreiben. So, ja. So viel Lachen kannst du gar nicht. Wie viele Fehler passen in einen Satz? Das hat dazu geführt, dass ich die Abgabe des Manuskriptes von dem Buch auf den 31.01.24 gelegt hatte. Weil ich gesagt habe, naja, du schreibst so und dann, wenn du zu Hause bist, naja, dann guckst du nochmal drüber und schiebst ein bisschen und schubst ein bisschen und optimierst. Naja, das wirst du ja in 4 Wochen über die Bühne kriegen. So. Das Ergebnis war, dass ich unglaubliche Mengen an Mitschriften, Notizen und irgendwie hatte. Und als ich wieder hier in Göttingen war und am Ende genau genommen noch keine einzige Zeile druckreif an dem Buch geschrieben hatte. So. Das hat für 2 Dinge gesorgt, dass ich zum einen mich im Prinzip einkaserniert habe, nachdem ich in Göttingen war und Weihnachten mit der Familie rum war und gesagt habe, so, jetzt musst du erstmal dieses Buch machen, dass du so halbwegs eine Chance hast, den Termin zu halten. Hab's dann am 8. Februar oder so abgegeben. Das war auch sehr, sehr gut, um diese Eindrücke zu ordnen. Also ich sehe, also viele Leute sagen mir, oh, wie krass voll und wie komprimiert ist dieses Buch an Eindrücken und wie vielseitig und wie abwechslungsreich. Ich sehe ja alles, was nicht drin ist. Das ist das Geile bei Vorträgen, dass wenn ich einen Vortrag halte, das kann ich so machen, dass quasi nichts von dem Vortrag im Buch steht. Weil so viel drumherum passiert ist, was auch so geiler Scheiß ist. So, aber da hatte ich eine gute Gelegenheit, bis Mitte Februar erstmal auch diese Impressionen so ein bisschen abfließen zu lassen, ein bisschen zu strukturieren, ein bisschen zu verarbeiten. Und trotzdem kann ich gleichzeitig sagen, ich bin immer noch nicht wieder komplett im Leben angekommen.
Wie lange ist das jetzt her?
Und ja, logischerweise 10 Monate. Ja, ne? 11 Monate, so. Ja. Also wahrscheinlich bei so einer extremen Tour würde ich sagen, dass das Verhältnis fast 1:1 ist. Und so denke ich, wahrscheinlich werde ich diesen Weihnachten so langsam das Gefühl haben, okay, ich bin ja nicht wieder nach Hause gekommen. Also das Zuhause, was ich verlassen habe, gab es ja nicht mehr. So, ich habe ja im Prinzip so, wir 4 wohnen zusammen an einem Ort verlassen, war dann 1 Jahr lang unterwegs. In der Zeit hat meine Frau auf ihre Weise 1 Jahr lang quasi alleine gewohnt. Die Kinder sind weggezogen irgendwie und bin dann zurück an einen Ort gekommen, formerly known as Zuhause, der aber mittlerweile ja komplett anders bespielt war und neu bespielt werden musste. Das heißt, das hat sich neu arrangiert und damit war ja wieder notwendig, sich an was Neues zu gewöhnen. Und das Angenehme bei 353 Tagen und quasi, ich sag mal, 260 verschiedenen Orten, ja, dass wenn mal was Kacke ist, du weißt, anderen Morgen bin ich weg. So. das heißt, da kann man ja auch mal irgendwie sagen, okay, Es gibt ja so eine resignative Spotzufriedenheit, würde ich das beim Bikepacking nennen. Du startest und ab mittags siehst du einen geilen Spot und sagst, boah, die perfekte Hütte. Ja. Und je später es am Abend wird und je schlechter das wird, ja, und je müder man wird und je hungriger man wird, desto weniger wählerisch wird man. Ja. Und es ist manchmal wirklich so, dass man morgens dann im Hellen irgendwie nicht mehr hungrig, nicht mehr müde, sich diesen Spot anguckt und denkt, Alter, wie konnte das passieren, dass du dich hier hingelegt hast?
Workpacking, da ging es ja ums Arbeiten, um deinen normalen Job im Prinzip auf der Straße weiterzumachen. Und dein normaler Job ist Pressedienstfahrrad. Das gibt's jetzt seit 11 Jahren. Du hast das gegründet. Warum? Was ist Pressedienstfahrrad?
Hashtag Überleitung. Also, uns gibt's seit 2001. Also, das sind jetzt irgendwie, Entschuldigung, 2003, also 21 Jahre. Wir sind im Prinzip ein Scharnier aus Medienwelt, also zwischen Medienwelt und Fahrradwelt. Das ergibt sich aus meiner Vita, dass ich habe ja in den 80er Jahren angefangen, also wenn das Jobben im Fahrradladen so das erste Mal in der Branche Geld verdienen ist, dann bin ich seit 1987 in der Branche. Da habe ich das erste Mal irgendwie im Fahrradladen gejobbt. Bin dann relativ schnell tiefer eingetaucht, habe 89 meinen ersten Rahmen gelötet und bin irgendwie 91 Trondheim Oslo das erste Mal gefahren mit 17. Also ich bin dann immer relativ schnell tief eingetaucht und habe die 90er Jahre fahrradjournalistisch verbracht. Habe für Magazine geschrieben, habe meine ersten Bücher geschrieben. Und das ist ja immer noch Opa erzählt vom Krieg. Also da gab es noch kein Internet. Also da gab es das wirklich faktisch nicht. Ja. So, für Forscher und für Militär, aber für normale Menschen. Ich hatte 94 meine erste E-Mail-Adresse und damit war ich schon eher Early Adapter. Da war ja Journalismus noch ein ganz anderes Business. Bin da tief eingetaucht und habe gemerkt, obwohl man mich in der Branche kennt, habe ich echt Probleme, meine Infos zusammenzukriegen. Schreibst du irgendwen an, rufst du an, schick mal Pressematerial und dann machen die Leute das einfach nicht. Oder du kannst Firmen gar nicht erreichen oder da gibt's keinen, der für Presse zuständig ist. Und umgekehrt habe ich bei den Medien gemerkt, dass die das Thema Fahrrad nicht auf dem Schirm hatten, in ihrer Relevanz nicht anerkannt haben, würde ich sagen, und auch wenig kompetentes Personal hatten. So. Und das habe ich dann 2003 zusammengeführt, habe gesagt, okay, da ist ein Medienmarkt, da ist eine Fahrradwelt. Die eine ist super spannend und total in Bewegung, aber komplex. Und die anderen haben es eigentlich nicht auf dem Schirm. Da braucht es einen, der am Ende Themenlogistik macht, der das Thema irgendwie so verpackt und so aufbereitet, dass es sauber, heile und zügig auf der anderen Seite ankommt. Und das ist der Pressedienst Fahrrad. Und das machen wir seit eben 21 Jahren, dass wir Journalistinnen, Content-Kreatorinnen, also alle, die irgendwie Öffentlichkeit rund ums Thema Fahrrad oder neudeutsch würde man sagen Reichweite haben oder befüllen müssen mit dem Thema Fahrrad, dass wir ihnen an der Stelle helfen, wie sie es brauchen. Manchmal erklären wir ihnen das Fahrrad, manchmal bringen wir ihnen ein Fahrrad, manchmal geben wir ihnen nur einen thematischen Anstupser, manchmal rufen sie uns nur an und wollen eine Idee oder eine Sichtweise einfach nur gechallenged wissen. Das ist super unterschiedlich, ist aber wichtig, weil Fahrrad sonst an vielen Stellen einfach nicht stattfinden würde.
Du bist ja Brancheninsider seit vielen, vielen Jahren. Dann kannst du bestimmt auch jetzt Licht in einige Themen reinbringen. Was ist denn das nächste große Ding? Wir hatten so E-Bike-Boom, wir haben elektronische Schaltung, hydraulische Scheibenbremsen. Was ist so das nächste große Ding? Also nicht irgendwie so ein kleiner nächster Schritt in der Evolutionsstufe, sondern das nächste große Ding. Hast du da irgendwas?
Das, was man Sprungtechnologie nennt, so wann richtig so Wumms ist. Also das Blöde an diesen Technologien ist, dass wir normale Menschen die in der Regel erst mitbekommen, wenn sie da sind. Also wir erzählen im Rückblick, erzählen wir die Geschichte über die Gewinner. Wir erzählen sie nicht über die Sachen, die gefloppt sind, die ja nicht notwendigerweise floppen, weil sie technisch schlecht sind, sondern falsches Timing oder. So, das heißt, wir können unsere Trendseismografik nur extrem sensibel stellen und können sagen, oh, ich habe mir, keine Ahnung, mein Fatbike noch selbst aus Alaska importiert, weil damals noch nicht viel in Deutschland zu kriegen war. Oder ich habe mir ein Gravelbike bei einem Rahmenbauer bauen lassen, als die Großen das noch nicht gemacht haben. Das heißt, ich kann so ein bisschen reinfühlen, was bei uns in der Redaktion, wir sind irgendwie 11 Leute, von denen irgendwie 6 bis 7 redaktionell arbeiten, was die gerade so interessiert. So ein bisschen wie wenn man bei so einem ITler guckt, ja, was, wie, ob der seinen eigenen Gaming-Computer zu Hause flüssig kühlt oder nicht. Ja, oder ob der ein Ubuntu-System fährt oder ob der irgendwie auf Mac geht. So, bevor er das im Beruf machen muss. So habe ich natürlich auch Themen, wo ich manchmal Gold richtig lag und auch manchmal Themen, wo ich sage, okay, das ist Fehler- und Nerd-Scheiße, das interessiert keinen anderen. Das ist, glaube ich, aber gar nicht das Insider-Wissen. Ich denke, der spannendere Teil ist, diese Diskussion auf die nächste Ebene zu heben und zu fragen, was sind denn die Mechanismen, die gerade diese Trends bestimmen? Und da haben wir paradigmatische Wechsel, die uns bevorstehen.
Okay. Jetzt bin ich ja gespannt.
Ja.
Also, das will ich jetzt auch noch wissen.
Ja, das sollst du auch wissen. Wir sind erstmal in dieser Digitalisierung noch mittendrin. Da wird noch viel mehr passieren und wir werden auch die Herrschaft und die Führerschaft, die Technologieführerschaft der Daten auf das Produkt erleben. Auch in dem kommerziellen. Das kennen wir aus anderen Bereichen, wo wir sagen, es ist gar nicht mehr entscheidend, wer das Produkt baut, sondern es ist entscheidend, wer die Daten für die Analyse kriegt, um das Wissen aus den Daten zu ziehen und um die Daten zu verkaufen. So, also man könnte sich das so wild vorstellen, dass die Leute vielleicht in den Städten in Zukunft ihre Fahrräder oder die E-Scooter umsonst kriegen, dafür aber datentransparent herrscht und man die Wege analysiert und für die dann auf dem Handy eingeblendete Werbung, was gerade oder ob ein Platz frei ist, in welchem Café man gerade vorbeifährt, dafür zahlt das Café. Ja, und damit finanziert sich das Produkt und dessen Nutzung. So was kann man sich ja vorstellen. Das wäre für so einen E-Roller-Hersteller, kleiner Mittelständler, verheerend, weil er in dem Game nicht mehr mitspielt. Das heißt, was wir gerade erleben, ist, dass sich eigentlich eine Branche transformiert anhand eines Produktes, nämlich E-Bike auf einer technischen Ebene und anhand der Digitalisierung in ihrer Wertschöpfungsstruktur. Zum Beispiel gibt es gerade wenig urbane Technologieentwicklungen, die nicht motorisiert gedacht werden. So, das heißt, zum Beispiel, mal plakativ gesprochen, und da will ich weder Kassel dissen, ja, aber Roloff arbeitet jetzt gerade nicht mit Hochdruck daran, für Gravelbiker einen Rennradschalthebel zu entwickeln. Aber sie arbeiten mit Hochdruck daran, dass ihre Schaltungen mit den E-Antrieben, mit den gängigen funktionieren und das Schalten am E-Bike elektronisch wird. Weil da ist das Marktvolumen. Das heißt, was wir gerade merken, ist, dass sich das wiederholt, was wir Ende der 30er Jahre schon mal hatten, dass sich der kollektive Radmarkt aufteilt und entkoppelt voneinander. Die letzte Bastion ist am Ende der Straßenradsport. Da gibt es noch Entwicklungen technologisch. Bei allem anderen geht die Entwicklung gerade, ich sag mal salopp, über den Motor, über das Motorbusiness.
Ja. Das interessiert mich übrigens. Du bist ja in Deutschland auch so ein bisschen Gravel-Pionier. Mit den Strecken, die du da dir ausgedacht hast, Stichwort Grenzstein Trophy und Candy B, hättest du gedacht, dass das Gravelbike so durch die Decke geht?
Also, würde ich die GST Grenzstein Trophy, das ist definitiv keine Gravelstrecke, das ist echtes Bikepacking, wo je breiter die Reifen, desto. Also, ich würde die nicht mehr unter 3 Zoll Reifenbreite fahren. Corona hat das Thema massiv beschleunigt, Bikepacking, krass. Also das ging ja, das dümpelte ja viele Jahre so steady wachsend vor sich hin und während Corona volle Eskalation. Ich erzähle immer die Geschichte, hasst Mike Kluge, deshalb erzähle ich die immer. Also ich mag ihn total gerne, aber ich erzähle ihn gerne, weil ich genau weiß, dass ich ihm wieder die Nackenhaare hochstelle. Also ich habe irgendwie, seitdem ich Fahrrad fahre, habe ich alle 2-3 Jahre Cross probiert und fand es jedes Mal scheiße. So. Die haben ja immer ins Ohr geflüstert, oh, das ist so schnell wie ein Rennrad und so geländegängig wie ein Mountainbike. Das Ergebnis für mich war, bergauf hat die Übersetzung nicht gereicht und bergab haben die Bremsen und der schmale Lenker mir Angst gemacht. Mhm. So, also ich bin immer wieder zurück und habe gesagt, das löst nichts ein. So, bin ich nicht mit warm geworden. Zum Gucken finde ich super geil, ja, weil schön dynamisch und kurz und so. Zum Machen finde ich es Grütze. So, hat mich nie abgeholt. Und Gravelbike macht ja das genaue Gegenteil. Gravelbike sagt, fahr die Strecken, die mit dem Mountainbike langweilig wären und mit dem Rennrad in Anführungsstrichen unfahrbar sind. Und komme, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, komm von den Autos weg. Hm. So. Und Gravel ist groß geworden zu einem Zeitpunkt, wo es noch kein Sport war. Das heißt, du hattest noch nicht wie letztes Wochenende so eine WM, wo du sagst, ja, es gewinnen immer die gleichen, was soll das? Ja? Das heißt, du konntest dich sportlich erleben, ohne einen Konkurrenz-Tabellen-Framing zu haben. Du konntest auf einem Terrain unterwegs sein, wo eigentlich außer ein paar Treckerfahrer, irgendwie ein paar Hundespaziergänger und mal ein Jogger nicht viel los war. Und du musstest nicht im Laden ein Rennrad oder ein Mountainbike kaufen, um Sportler zu sein, sondern hast du ein Gravelbike gekauft, um durch die Gegend zu fahren. So. Und diese Mischung hat für viele Leute Fahrradfahren zugänglich gemacht, die bisher gesagt haben, nee, irgendwie bei diesem Lycra Sub-Incher Getour mache ich nicht mit, bei diesem Enduro Todessehnsucht Backflip Getour mache ich nicht mit und Hollandrad will ich auch nicht fahren.
Was war denn dein erstes Gravelbike?
Das erste, dass wir, okay, da sind wir wieder bei den Privilegien. Ich weiß, was wir relativ früh in der Redaktion hatten, war was von Salsa. Wenn ich jetzt ganz genau bin, ja, dann war es ja im Prinzip, als ich für die Aktiv-Radfahren 1997, 94, 95, ich weiß es nicht mehr, ein Velotraum Speedster getestet hatte mit Stahlrahmen. Das war eigentlich ein Gravelbike. Wir haben es damals nur Reiserad genannt.
Anders oder genannt, ja.
Also da bist du wieder so, wann ist Wording und so. Mit der Prämisse zu sagen, ich habe jetzt hier ein Gravelbike und fahre Gravelbike, war es, denke ich, ein, was ich dann auch länger selber gefahren bin, war es ein Nikolai.
Nikolai kenne ich nicht.
Alu-Schmiede, sehr du? Geile Mountainbikes. Ja, da müsst ihr jetzt eure Hausaufgaben machen. Nikolai darf man kennen. Das ist schon geiler Scheiß. Die machen schon sehr, was der Kalle macht, ist sehr geiler Kram. So, für ein sehr punktiertes Publikum, aber in dem Bereich würde ich sagen schon Creme de la Creme in Deutschland.
Sag mal, um vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen zu dem Thema, was wir vorher hatten, wird von der Industrie Sachen in den Markt reingepumpt mit aller Macht. Stichworte wären hier Scheibenbremsen zum Beispiel beim Rennrad oder die elektronische Schaltung. Oder ist es dann auch so, dass die Leute sich dran gewöhnen, dass über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal mehrere Jahre, im Profibereich oder bei den Fahrradherstellern sehen und dann denken, oh, jetzt muss ich das unbedingt auch haben. Weil ich kann mich noch dran erinnern, dass die Felgenbremse vor, sagen wir mal, 5 Jahren noch nicht tot war und jetzt ist sie ja fast toter als tot.
Ich glaube, das ist so ein Verschwörungsmythos und umgekehrt, da ist aber auch was dran.
Wie immer,
ja, eben, ein bisschen wie immer. Nee, ich muss mal vorsichtig sein. Es gibt ein paar Verschwörungsmythen, an denen wirklich nichts dran ist. Außer die Angst der Leute, die es verbreiten. Wir müssen ja die Phänomene, wie wir es vorhin hatten, wenn die Leute sehen, okay, beim E-Bike kann ich Geld verdienen, das wird auch nachgefragt, da fokussiere ich mich drauf mit meinen Entwicklungen, mit meinen Ressourcen, dann kann ich das andere nicht machen. Wenn wir wissen, wie teuer heute die Entwicklung eines guten Rennradrahmens ist und für die Technologie und für das Planen des Rahmens muss ich sehr früh entscheiden, wie ich bremse zum Beispiel. Ja? Und dann sagen sich die Leute, wenn ich nur einen entwickeln kann, was tue ich denn? Jo, und dann gibt's die eine Firma, die sagt, naja, dann mache ich lieber das Rennrad leicht, Felgenbremse genügt. Und ein anderer Hersteller sagt, weißt du was, wenn ich nur einen entwickeln kann mit dem Budget, das ich habe, solide, dann nehme ich den mit Scheibenbremse. So. Und dann ist immer die Frage, wie nah dran bin ich an der Anwendung, für die das Produkt gedacht ist. Ich persönlich weine der Felgenbremse keine Träne nach. Und ich finde auch ein Gravelbike, ich fahre 180er Scheiben vorne hinten, damit das irgendwie performant ist. Umgekehrt, dafür fahre ich keine Vario-Stütze, weil irgendwie komme ich ohne klar. So, was aus anderer Leute Perspektive. Also ich will sagen, die Leute machen verschiedene Dinge und bei manchen Dingen, wenn es um Schnittstellen geht und Anpassbarkeit und so, da muss sich ein Hersteller irgendwann entscheiden. Und dann muss auch irgendwann wie die UCI oder so auch sagen, wollen wir im Feld 2 verschiedene Bremssysteme haben, die krass unterschiedlichen Fahrstil in anspruchsvollem Gelände verlangen oder ermöglichen? Und dann muss sie auch irgendwann Entscheidungen fällen. Und dann ist auch die Frage, ob sie technologisch hinten rauskürzen oder vorne.
Ganz kurz, was ist dein Lieblingsrad oder Radtraum, wenn du es kurz beschreiben kannst?
Also,
du darfst auch alle Namen nennen.
Mein Lieblingsrad ist immer das, auf dem ich gerade sitze. So.
Bei dir auch so.
Sag ich mal so salopp.
Ich sitze während des Podcasts nie auf dem Fahrrad.
Naja, gut. Okay. Also ich kann mal umgekehrt sagen, ich habe mir jetzt seit vielen Jahren davon geträumt und habe jetzt einen Jeff Jones gekauft. weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein 29 Zoll, ich würde sagen Reise- und Abenteuer-Mountainbike und habe selten mit einem Hardtail, also oder Rigid ist das Ding am Ende, also mit sehr anachronistischem technologischen Aufbau, so viel Spaß auf verschiedenen Terrains gehabt wie mit dem. So. Aber das sage ich natürlich auch vor dem Hintergrund, dass ich immer in so eine Redaktionswerkstatt gehen kann, wo ziemlich viele Räder stehen. Das heißt, ich muss mir so ein klassisches Hardtail EMTB gar nicht kaufen. Weil da, ich muss mir auch kein klassisches Cargo-Bike gerade kaufen. Weil das steht in der Redaktion irgendwie immer da. Das heißt, mein eigener Fuhrpark füllt im Prinzip die Lücken zwischen den normalen Rädern. Ja? Dementsprechend ist dieser Fuhrpark auch ein bisschen exotisch. Aber das ist, das dürfen die Leute auch erwarten, weil wenn die mit uns irgendwie beim Pressedienstfahrrad sprechen und fragen, hey, wie ist denn das Fixed Gravel? Dann sollte ich denen nicht theoretisch sagen können, wie das ist. Dann sollte ich sagen, ach, was fahre ich gerade? Und ich kann ihnen sagen, das und das und das und das.
Mhm. Was ist das nächste Radabenteuer, was bei dir ansteht? Oder ist da erstmal alles satt?
Nee. Eigentlich hätte am Wochenende Hamburg-Berlin mit dem Tandem mit meinem Bruder stattfinden können. Was jetzt? Ich meine, sind 300 Kilometer und bin ich mit meinem Bruder öfter gefahren. Also in dem Sinne auch herausfordernd, aber kein Abenteuer ist. Ich habe mir die Freiheit genommen, erstmal nichts groß zu planen. Weil ich jetzt ja auch, wie gesagt, ich war ein Jahr unterwegs und irgendwie, also ich bin gerade immer noch so ein bisschen im Ankommen-Modus und eher im Overnighter spontan mal irgendwie für eine Nacht raus. Ich würde mich sehr freuen, wenn es in diesem Winter mal wieder richtig länger schön kalt ist und Schnee ist, dass man sein Fatbike mal wieder richtig schön im Harz ausführen kann.
Geil.
Weil das ist eine Radkategorie, die so ein Badge- und Geil-Effekt hat, weil man dann unterwegs ist, wo man normalerweise geht ja gar nicht und irgendwie, also es ist so Bonus-Radfahren vom Feinsten. Und das mag ich sehr, sehr gerne, dieses Gedämpfte von der Natur im Schnee. Alles ist leiser, alles ist irgendwie so auf eine Weise ruhiger. Ich mag das sehr. Also wenn ich mir wünschen darf, würde ich sagen, gib uns einen schneereichen, schöne, kalte Überweihnachtszeit. Dann werde ich wahrscheinlich irgendwie die komplett im Harz, im Schlafsack und auf dem Fatbike verbringen.
Schön. Da wünschen wir dir auf jeden Fall viel Spaß bei, Gunnar.
Ja, danke schön dafür.
Danke für deine Zeit.
Ja, gerne.
Also unfassbar, wie tief man drin sein kann in dieser Fahrradindustrie.
Ich dachte ja immer, ich hätte Ahnung. Und wahrscheinlich
ich auch.
Und wahrscheinlich du auch. Aber ich meine, der Junge, der war...
Ich hatte ab und zu ein paar Fragezeichen im Kopf. Ne? Aber ich habe mich nicht getraut, nachzufragen.
Wir hätten auch, also irgendwie hätte ich da auch noch stundenlang weiterreden können.
Ne? Ja, total. Also das hätte noch 3 Stunden weitergehen können und ich hätte noch so viele Fragen gehabt. Aber sag mal, wäre so dieses Workpacking für dich etwas, was du machen könntest? Ich meine, dein Beruf als Fotograf und so, das würde ja schon auch irgendwo funktionieren.
Naja, nee, nur wenn ich diese Reiseberichte mache, ne, klar, dann funktioniert es.
Ja.
Aber das mache ich ja sowieso schon. Mhm. Aber in dem Augenblick, wo ich für irgendeinen Hersteller fotografiere, muss ich ja vor Ort sein, ne?
Na gut, das stimmt natürlich.
So, dieser zweite Teil, wo er gesagt hat, wie er das in Zukunft machen würde, wenn du dir einen Slot raussuchst und dann weißt, du hast eben keine Termine, wo du hin musst, sondern eben nur einen Rechner dabei hast. Das würde in der Wintersaison auch mal gehen, 4 Wochen, ne? Weil da ja im Prinzip so diese ganzen Draußen-Shootings und so findet alles nicht statt in Deutschland. Und klar.
Ich stelle mir das auch ziemlich cool vor. Also generell mehrere Wochen unterwegs sein, draußen pennen und ich würde mir diese Karte, ne, diesen Joker noch ziehen, dass wenn es wirklich zu ungemütlich draußen ist, damit man eben nicht so ein ultra krasses Gepäck mit dabei haben muss, dass man dann vielleicht doch mal in eine Unterkunft oder Pension geht.
Mache ich sowieso konsequent, wenn ich da Bock drauf habe irgendwie.
Ja. Manchmal ist man ja auch so nass, dass du denkst, naja komm, wenn ich jetzt irgendwie draußen penne, dann werde ich auch nicht mehr warm.
Also ich muss da niemandem mehr was beweisen, ne? Ich bin da schmerzbefreit.
Muss ein bisschen also Komfort darf ja auch sein.
Also ich bin so gespannt auf dieses Buch von ihm, was ja da erschienen ist über dieses eine Jahr, weil das hat mich so neugierig gemacht, das Interview auf noch so Details, die ich hoffe da zu finden in diesem Buch. Wir schreiben auch in die Shownotes, ne, wo man das bekommt. Ich glaube, ich hatte das aufgeschrieben, 29,90. Kostet das?
Aber die könnt ihr euch natürlich sparen, wenn ihr bei Instagram bei uns vorbeischaut. Ne?
Genau.
Knick, knack, zwinker, Knick, zwinker. Mein Zwinkern kann ja keiner sehen, deshalb muss ich es nochmal sagen.
Egal.
Also, wir verlosen das Buch von Gunnar Fehlau bei uns bei Instagram. Schaut da mal vorbei, vielleicht habt ihr ja Glück. Und wir beiden Mäuse sagen jetzt mal Tschüssi, denn wir müssen nach Hause. Ne?
Genau.
Okay, ciao. Bis zum nächsten Mal.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.